Es ist Samstag, der 24. Juli. Mein Name ist Yasemin Yüksel und Sie hören das Spiegel-Update am Wochenende. Wir schauen aufs Titelthema im neuen Spiegel und zurück auf vier Themen, die in der vergangenen Woche wichtig waren. Im neuen Spiegel geht es um die Flutkatastrophe in Deutschland. Schon seit Donnerstag voriger Woche war ein Team aus Spiegelredakteurinnen und Redakteuren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unterwegs. Es war eine ungewöhnliche Recherchereise, was nicht nur am Ausmaß der Zerstörung und den mehr als 170 Toten liegt. Spiegelkollege Max Poloni zum Beispiel hat vor Ort in Altena auch mal beim Schaufeln geholfen und einen Winzer beim Aufräumen unterstützt. Die Spiegelredakteurin Maria Stör hat mehrere Tage in Sinzig verbracht. Der Ort machte besonders erschütternde Schlagzeilen, weil dort 12 Menschen mit Behinderung in einem Wohnheim ertrunken sind. Sie hatten keine Chance, weil der Pegel der Ahr binnen einer Viertelstunde von 80 Zentimetern auf mehr als 8 Meter stieg. Dort, wie in all den anderen vom Hochwasser betroffenen Gebieten, stellt sich jetzt eine drängende Frage. Wie konnte das passieren? Und vor allem, hätte die Katastrophe verhindert, abgemildert werden können, wenn Deutschland besser auf solche Extremlagen vorbereitet wäre? Die ganze Rekonstruktion und eine Analyse der Ereignisse lesen Sie im neuen Spiegel. Und jetzt zum Wochenrückblick. Die Nachrichtenlage wurde dominiert von Themen rund um die Hochwasserfolgen in Deutschland. Am Mittwoch hat das Bundeskabinett sich auf Hilfen für die Opfer der Flutkatastrophe geeinigt. Dafür sollen 200 Millionen Euro schnell und unbürokratisch bereitgestellt werden. Auch ein milliardenschwerer Aufbaufonds ist geplant. Wie hoch der genau sein wird, will die Bundesregierung aber erst entscheiden, wenn das konkrete Ausmaß der Schäden besser absehbar ist. Neben den hohen Sachschäden war eine weitere Schlagzeile rund um die Flutkatastrophe besorgniserregend. Denn in den betroffenen Gebieten wächst die Sorge vor Corona-Ausbrüchen. Anfang der Woche haben Behörden darum vor einem Anstieg der Neuinfektionen vor Ort gewarnt. Auch jenseits der Flutgebiete gibt die Corona-Entwicklung in Deutschland wenig Anlass zur Sorglosigkeit. Denn die 7-Tage-Inzidenz steigt weiterhin kontinuierlich an. Besonders viele Neuinfektionen verzeichnet die Altersgruppe der 15- bis 34-Jährigen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat Mitte der Woche vor einem deutlichen Anstieg der Inzidenzen gewarnt. Wenn sich die derzeitige Entwicklung fortsetze, könne schon im September die Marke von 400 und im Oktober die von 800 überschritten werden, so Spahn. Einmal mehr kommt es also aufs Impfen an. In dem Zusammenhang hat Christian Drosten Ende der Woche Kritik geübt. Er sei zunehmend besorgt über den Impffortschritt, sagte der Virologe der Deutschen Presseagentur. Obwohl genug Impfstoff zur Verfügung stehe, kämen wir nicht schnell genug voran. Sehr viel mehr Informationsarbeit sei jetzt wichtig, sagte Drosten. Im Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 gibt es seit dieser Woche ein neues Kapitel. In der Nacht auf Mittwoch haben Washington und Berlin sich geeinigt. Der Deal zwischen den USA und der Bundesregierung sieht vor, dass die Beförderung von russischem Gas durch die Ukraine parallel zur Ostsee-Pipeline um 10 Jahre verlängert werden soll. Die bisherigen Verträge laufen im Jahr 2024 aus. Der Bau der Ostsee-Pipeline hatte Befürchtungen ausgelöst, dass das Projekt wirtschaftlichen Schaden für die Ukraine und andere traditionelle Gastransitländer auslösen könnte. Das jetzige Abkommen sieht nun Sanktionen gegen Russland vor, etwa für den Fall, dass Russland aggressives Verhalten gegenüber der Ukraine zeige. Während etwa der deutsche Bundesaußenminister Heiko Maas sich nach der Einigung erleichtert zeigte, haben Polen und die Ukraine Kritik geübt. Beide Länder warnten, die Vereinbarung habe eine politische, militärische und energietechnische Bedrohung für die Ukraine und für Mitteleuropa geschaffen. Der US-Milliardär und ehemalige Amazon-Chef Jeff Bezos ist Anfang der Woche mit einer Rakete ins All gestartet. Nachdem vorige Woche schon der britische Milliardär Richard Branson erfolgreich ins All und zurückgeflogen war, ist die Reihe der Superreichen im Weltall damit länger geworden. Spiegel-Wissenschaftsredakteur Christoph Seidler hat Bezos' Flug als historisch eingeordnet. Das Besondere an seiner Mission ist nämlich, dass Bezos' Firma Blue Origin wiederverwendbare Systeme für suborbitale Flüge in den Weltraum baut. Das macht den Weg ins All deutlich günstiger. Ein Gewinn für die Raumfahrt. Mein Kollege Seidler hat diese Woche auf spiegel.de geschrieben, man kann das bewundern, kann darauf gespannt sein und trotzdem fordern, dass Milliardäre und die Firmen, mit denen sie ihr Geld verdienen, endlich einmal ernsthaft Steuern zahlen und ihre Arbeiter ordentlich behandeln. Zweiteres muss man sogar verlangen. Das war das Spiegel-Update am Samstag. Wir hören uns wieder am Sonntag, dann mit dem Ausblick auf die Themen der kommenden Woche.